Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart, put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard.
Es ist Donnerstag, der 24. Februar, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Televisión Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcántara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Die Wochenzeitung Suhrdeutsche Ausgabe darf in dieser Sendung nicht fehlen. Chefredakteur Uwe Scheele wird am Telefon zugeschaltet sein und verraten, welche Themen diese Woche relevant sind. Live zu Gast im Studio ist heute Diplom-Ingenieur, Weltenbummler, Tänzer und Buchautor Karl Schröbler. Über sein abwechslungsreiches Berufsleben, seine Leidenschaft für Flamenco und Tango und über seine Bücher zur Berufsfindung werde ich mit ihm in dieser Stunde sprechen. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt und die heute ihr zweijähriges Jubiläum feiert. Am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster. Giesinger und Quarterhead, nichts mehr zu sagen. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wer informiert sein will über Marbella, die Costa del Sol und Spanien, kommt an Suhrdeutsche Ausgabe auch heute nicht vorbei. Chefredakteur Uwe Scheele hilft uns wie immer, einen Überblick über die Themen dieser Woche zu bekommen. Und er ist uns jetzt am Telefon zugeschaltet. Hallo Uwe.
Hallo Dietmar.
Ja, von einem schönen Tag können wir ja heute nicht sprechen, ne? Angesichts der Nachrichten vom Beginn des Ukraine-Kriegs. Ne?
Ja, auf keinen Fall. Das ist wirklich schrecklich. Und das betrifft uns natürlich alle. Der Krieg ist zwar weit weg, der da stattfindet, gerade vom Zaun gebrochen wurde von Diktator Putin. Aber er betrifft uns alle, sowohl in der Energieversorgung, also die Energiepreise werden natürlich steigen, als auch im Tourismus, kann man sagen, denn das trifft natürlich auch diese Branche ganz empfindlich. Viele Leute werden sich vielleicht jetzt überlegen, ob sie Pläne machen für den Sommer, verreisen oder doch erstmal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Erstmal abwarten vielleicht, ne? Genau. Wenngleich wir ja trotzdem froh sein dürfen, ne? Wie Stammhörerin Gabriele Häfele mir heute Morgen geschrieben hatte, 3000 Kilometer diagonal vom Kriegsschauplatz entfernt zu sein. Ne? Aber trotzdem,
ja, das auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch vor Augen haben, dass dieser widerliche Mensch mit Namen Putin eine riesige Mansion in La Sagaletta besitzt für 35 Millionen Euro.
Eine,
gekauft.
Ich glaube zwei oder drei.
Mehrere, ne, heißt auf jeden Fall. Ja. Ich habe von einer gelesen. Ja. Ich hoffe, dass die jetzt beschlagnahmt werden und ihm nie wieder ausgehändigt werden.
Das wäre, glaube ich, die richtige und die logische Konsequenz. Ne? Da fragen wir doch mal meinen Studiogast Karl Schröbler. Herr Schröbler, wie sind Sie denn heute Morgen aufgewacht mit der Nachricht vom Beginn des Ukraine-Kriegs? Ja, bisschen näher ans Mikrofon, bitte.
Erstmal guten Morgen in die Runde, natürlich, ganz, ganz schlimm. Ich meine, dass sowas noch passiert im zivilisierten Europa, ist eine Schande für uns alle. Und ich hoffe, das geht so schnell wie möglich zu Ende. Und ich bin auch der Meinung, dass sich Russland da völlig verkalkuliert hat und dafür noch einen hohen Preis zahlen muss.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass man Putin überhaupt nicht mehr trauen kann, ne? Auch in der Zukunft nicht mehr.
Absolut nicht, natürlich nicht.
Ja. Gut, Uwe, lass uns trotzdem mal auf die Costa del Sol blicken, ne? Beim Thema Wasserknappheit werden jetzt nämlich auch die Hoteliers nervös und fordern Maßnahmen, ne? Wie bei euch heute groß im Blatt zu lesen ist.
Ja, wie gesagt, ich habe schon angesprochen, die Sommersaison steht natürlich vor der Tür, mehr oder weniger kann man sagen, und die Tourismusbranche hat große Erwartungen auch an diese Saison jetzt. Dass es also jetzt endlich wieder losgeht, nachdem die Corona-Pandemie einigermaßen überwunden ist, beziehungsweise ja zu einer Endemie sich entwickelt haben wird. Und da ist natürlich umso ärgerlicher, dass wir jetzt gerade in einer ziemlich schlimmen Dürreperiode uns befinden, was an sich eine relativ normale Geschichte ist im Mittelmeerraum, denn es gibt immer wieder Dürreperioden und es gibt auch immer wieder dann kurze Zeiten mit sehr hohen Niederschlagsmengen. Aber das Problem ist eben, dass zu wenig gemacht wurde seit der letzten Dürre von 2008. Eigentlich praktisch nichts gemacht wurde, um dem zu begegnen und die Folgen dieser Dürre etwas zu mildern. Mhm. Und das ist das, was die Hoteliers jetzt eben beanstanden, und sie fordern da also ein ganz schnelles Handeln der Politik. Es ist auch, muss man sagen, es sind einige Notfallmaßnahmen jetzt auch von der andalusischen Landesregierung in Angriff genommen worden. Aber das ist natürlich sehr spät jetzt, Wasserüberleitungen und so weiter, aber es ist alles natürlich jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein im wahrsten Sinne des Wortes, denn uns fehlt halt der Regen, und es ist zwar jetzt für dieses Wochenende auch wieder Regen angekündigt, aber ob das viel wird, letztes Wochenende war es ja auch nur ein bisschen.
Die und Vorhersagen wurden dann zum Teil auch wieder zurückgenommen, ne? Also genau. Vor ein paar Tagen hieß es noch ausgiebige Regen am ganzen Wochenende, und jetzt ist es, glaube ich, nur auf 2 Tage oder so beschränkt, ne?
Also, ja, genau. Also von daher, wir sind da noch nicht durch, und von daher ist das natürlich für die Hoteliers jetzt sehr ärgerlich, denn solche Nachrichten verbreiten sich natürlich auch, und die Leute haben dann Angst, dass vielleicht wegen der Wasserknappheit irgendwie Wasser rationiert wird, was natürlich nicht der Fall ist. Das war auch vor 15 Jahren nicht der Fall. Ja. 2008, wie gesagt, die letzte große Dürre hat auch die Tourismusbranche nicht so eigentlich nicht so getroffen. Es ist zwar rationiert worden in bestimmten Bereichen, man durfte die Pools nicht mehr füllen, und also die Swimmingpools nicht mehr füllen und so weiter, und besonders die Landwirtschaft trifft es hart, aber im Tourismus eigentlich hat es weniger Auswirkungen.
Also die Angst geht um, und jetzt geht auch ausgerechnet noch Malagas Chef-Meteorologe in Rente.
Ja, der eine ganze Menge natürlich erlebt hat hier in Malaga. Denn Malaga ist prädestiniert für so ganz besondere Wetterereignisse, extreme Wetterereignisse, und er hat hier Dürreperioden, aber auch fürchterliche Überschwemmungen und Tornados erlebt, und er beschreibt das auch in diesem Interview oder in diesem Porträt, dass Malaga wirklich also an einer Stelle ist, wir haben hier teilweise ein Klima, wie es sonst nur in den großen Ebenen von Nordamerika der Fall ist, wo eben auch Tornados auftreten können. Und diese Sachen sind auch schlecht vorhersagbar. Das ist ja immer die Sache, das wird dann schnell den Meteorologen vorgeworfen, er hätte es ja eher warnen können, wie zum Beispiel auch im Ahrtal, die Katastrophe letztes Jahr da. Aber das sind wirklich so ganz lokal begrenzte, starke, Extremwettersituationen, sogenannte konvektive Ereignisse, die ganz schwierig vorhersagbar sind.
Ja, gut, aber trotzdem wäre es ganz gut, jemanden mit Erfahrung dann auf jeden Fall da zu haben. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Sein Nachfolger wird natürlich auch Erfahrung. Und kommt ja kein Greenhorn an die Spitze.
Genau. Gut, Uwe, Themenwechsel. Ne? Der Immobilienmarkt boomt, das wissen wir ja schon seit einer ganzen Weile. Ne? Doch jetzt werden auch die 30- bis 40-Jährigen als Käufer aktiv. Ne? Das war eine der Erkenntnisse auf dem Forum oder auf einem Forum in Marbella.
Genau. François in English, unserer Schwesterzeitung, der englischsprachigen Schwesterzeitung, die da ein Forum zu diesem Thema, zum Thema Bauen und Investieren im Immobilienbereich in Marbella gemacht haben. Und tatsächlich haben da Vertreter von Immobilienunternehmen auch festgestellt und gesagt, dass die Leute tatsächlich jünger werden, die Immobilienkäufer. Der Hintergrund ist, dass man natürlich auch immer besser online arbeiten kann, auch von Spanien aus. Es ist einfach schöner, hier zu sitzen, Marbella zu sitzen,
bei schönem Wetter.
Als in, sage ich mal, Hamburg oder in Berlin. Was noch schlechter wäre das in Berlin, im Winter besonders. Wenn man gut vernetzt ist, und das ist man ja hier, wir haben ja hier sehr gute Leitungen, teilweise auch besser als in Deutschland, muss man sagen. Und viele kommen natürlich sowieso aus der IT-Branche, aus der Technologiebranche, wo Online-Arbeiten sowieso immer angesagter ist und sehr viel man sich sowieso austauscht in Videokonferenzen und so weiter, sodass man gar nicht mehr vor Ort sein muss eigentlich an einer Stelle, sondern wirklich seinen Arbeitsplatz auch zu Hause haben kann. Und das wirkt sich eben dann auf die Immobilienbranche auch aus.
Mhm. Mein Studiogast Karl Schröbler lebt seit 27 Jahren in Marbella. Herr Schröbler, hätten Sie sich vorstellen können damals, dass die Entwicklung so in die Höhe geht auf dem Immobilienmarkt?
Es ist auch rasant, gar keine Frage. Und was mich am meisten überrascht, dass die Millionäre immer jünger werden. Nicht wahr? Denn solche Häuser, die hier kaufen, die sind ja nicht für ein Apple und ein Ei zu
haben. Fragt man sich, mit was die ihr Geld verdienen. Ne? Also
ja, sind was, das ja, IT-Branche würde ich sagen.
Schon, okay. Was Uwe Geiner gerade gesagt hat. Grüß dich, Uwe.
Hallo.
Wobei IT ist ja auch ein weites Feld. Ne? Sie werden ihr Geld machen.
Und das ist ja auch gut so. Ich meine, wenn junge Menschen qualifiziert sind und die Chance der Möglichkeiten nutzen, und warum sollen die nicht Millionäre werden? Das ist doch alles prima, da kann ich nur applaudieren.
Genau, ja, und für die Wirtschaft ist es auf jeden Fall auch gut, ne, wenn hier weiterhin der Baumarkt oder die Baubranche funktioniert.
Genau, und wir haben ja, um da vielleicht nochmal kurz nachzuschieben, wir haben ja einige Beispiele auch aus Malaga sogar von solchen Unternehmen, Freepik zum Beispiel, oder auch andere, die auch mit Google zusammenarbeiten. Und hier tut sich eben einiges in Malaga und Umgebung, gerade in dem Bereich neue Technologien. Und die machen natürlich viel Umsatz auch. Mhm. Und auf ganz andere Art und Weise, wie man das vielleicht vor 30 Jahren gemacht hat, klar, sicher. Und von daher haben die eben ganz andere Möglichkeiten und sind eben schon sehr jung, sehr reich geworden.
Genau. Uwe, eine traurige Nachricht gibt es diese Woche auch. Die deutsche Community trauert um einen bekannten Gastronomen. Ingo Baumann ist gestorben.
Genau, Ingo Baumann vom Restaurant Live ist gestorben letzte Woche. Relativ unerwartet, wobei er war schon länger krank auch, muss man sagen. Ingo Baumann war zusammen mit seiner Frau Gerlinde natürlich eine Koryphäe hier an der Küste im Gastronomiebereich. Ein Treffpunkt, das Live, ein Treffpunkt für die deutsche Community, besonders auch für Fußballfans. Also es sind auch wirklich Fußballlegenden haben sich da getroffen. Immer wieder, es wurden natürlich die Fußballspiele der Bundesliga auch da übertragen, im Live übertragen. Ja. Und von daher war das natürlich ein Treffpunkt. Sogar Altkanzler Schröder hat
Putin-Freund, Schröder, ja.
Putin-Freund, ja, muss man auch sagen. Ja. Das ist alles andere als schön, ja. Dass so ein Kanzler, ein Dudes-Freund von Putin geworden ist. Ja.
Gut, unser Mitgefühl dann für die Familie, ne? Und wie gesagt, sehr, sehr traurige Nachricht. Ne? Uwe, ja, eine schlechte Nachricht gibt es auch vom Öko-Reservat in Ochen, die Öko-Reserva. Denn die musste plötzlich ihre Pforten für Besucher schließen. Warum das denn?
Ja, die andalusische Landesregierung hatte da einige Auflagen denen gemacht, die nicht erfüllt wurden, beziehungsweise hatte einige Verstöße schon bei einer Inspektion vor anderthalb Jahren festgestellt. Vor anderthalb Jahren muss man sagen, das war mitten in der Pandemie. Da hatten sie also auch überhaupt keine Einkünfte. Von daher war es schwierig, das gleich zu beheben. Es wurde da unter anderem Personalmangel bemängelt, aber auch noch ein paar andere Sachen. Jetzt auch wieder, dass es keine Herkunftsbescheinigung gibt für manche Tiere. Die sagen von der vom Ökoreservat, sie haben da auch, nehmen auch Tiere, kranke Tiere oder auch Tiere, die da sich hin verirren, auf und haben natürlich keinen Nachweis darüber. Das ist alles so ein bisschen schwierig und ich denke mal, es ist eine sehr drastische Maßnahme der Landesregierung. Auch die Strafe, die da verhängt wurde, 131.000 Euro, das ist natürlich der Wahnsinn für so ein Unternehmen, die wirklich auch, ja, die es noch nicht so lange gibt und die auch darauf angewiesen sind im Übrigen, dass Besuchergruppen kommen, dass auch Schulen.
Und die gute Arbeit gemacht haben, ne? Weil fast alle Schulen waren ja schon dort, ne? Und es ist für die Kinder ein ganz tolles Erlebnis, ne?
Ja. Es scheint ein bisschen an Haaren herbeigezogen zu sein und möglicherweise stehen da andere Interessen dahinter, sage ich jetzt mal so.
Uwe, ein Update gibt es noch von der vierfach importierten Sara Almagro. Ne? Die muss nämlich weiter um die Finanzierung ihrer modernen Prothesen kämpfen.
Genau. Sara Almagro ist, ja, wir haben es auch kurz wieder beschrieben, wir haben es schon ein bisschen größer auch schon mal im Blatt, ist mehrfach amputiert an Beinen und Armen, nachdem sie eine Meningitis hatte mit Blutvergiftung und wirklich um ihr Leben kämpfte und ihr Leben konnten die Ärzte retten, aber eben diese Gliedmaßen nicht. Sie hat sich da ja, wirklich wieder rausgearbeitet mit auch tollen Prothesen, muss man sagen, die also wirklich auf dem letzten Stand der Technik sind, aber die natürlich sehr teuer sind. Ihre Familie setzt sich sehr dafür ein. Die kosten 200.000 Euro, diese Prothesen. Und eigentlich ist es nicht vorgesehen, dass die öffentliche Gesundheitsversorgung die übernimmt, die Kosten dafür übernimmt. Sie haben die teilweise aus Spenden finanziert, aber das Problem ist, dass diese Prothesen auch immer wieder erneuert werden müssen. Und deswegen kämpft die Familie, allen voran auch der Vater, dafür, dass sich da etwas ändert in diese Richtung und dass das auch von der Landesregierung und von dem andalusischen Gesundheitsdienst so anerkannt wird, dass diese Prothesen eben notwendig sind. Und Sara Almagro geht eben jetzt zur Uni, studiert, Jura oder?
Jura, genau.
Jura studiert sie. Und ist vor allem auch sportlich wieder aktiv. Sie hat ja vorher schon gesurft und macht das jetzt wieder. Und ihr Ziel ist jetzt an den Paralympics, an den nächsten Paralympics teilzunehmen, auf dem Surfbrett. Sie hat auch da an einem internationalen Wettbewerb schon einen Preis gewonnen. Kürzlich hatten wir auch darüber berichtet. Also es ist wirklich bemerkenswert und beeindruckend, wie diese Frau sich da rausgekämpft hat. Natürlich mit der wahnsinnigen Unterstützung ihrer Familie, auch ihres Vaters, der ihr versprochen hat, hat er gesagt, dass sie ein Leben führen kann, das so ähnlich oder so nah dran, möglichst nah dran sein soll an dem Leben, das sie vorher geführt hat.
Genau, wenn man sieht, was die Frau so auf die Beine stellt oder und gestellt hat, ne, dann ist es ja wirklich zu wünschen, dass sie wirklich die Prothesen bekommt, diese verdient.
Genau,
ne?
Ist wirklich eine beeindruckende Geschichte, ja.
Ja, Uwe, zum Abschluss, ne, habt ihr natürlich auch noch den Spionage-Skandal der PP in Madrid im Blatt, ne? Der hat ja ein regelrechtes Erdbeben, ne, in der Partei ausgelöst.
Ja, das kann man sagen. Das ist ein wüstes Hin und Her. Auch da hat sich jemand vollkommen verschätzt, nämlich der PP-Chef Pablo Casado, der jetzt seinen Hut nehmen muss. Seine ganze Führungsriege hat es praktisch schon gemacht und es ist eine Frage der Zeit. Jetzt gestern war ein Treffen mit den sogenannten Landesbaronen, also den Landesministerpräsidenten, die ihm das praktisch auch nahegelegt haben. Nächsten Dienstag wird es ein Treffen geben zur Vorbereitung eines außerordentlichen Parteitages, auf dem dann ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden soll, der aller Voraussicht nach Alberto Núñez Feijóo wird, der galizische Ministerpräsident, der es eigentlich auch schon vor 4 Jahren werden sollte, aber dann einen Rückzieher machte und lieber doch in Galizien bleiben wollte. Und ich glaube, er kann es jetzt nicht nochmal. Und er wird ja auch in eine Nachfolge treten von Mariano Rajoy, der auch aus Galizien kam und ist vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Er gilt als gemäßigter Vertreter der PP auf jeden Fall.
Ja, ihr werdet die Sache wieder sicherlich weiterhin im Auge behalten, ne, und dann über neue Entwicklungen dann bei euch in der Zeitung berichten. Ne?
Genau, auf jeden Fall.
Uwe, ich danke dir für deine Informationen und sag schon mal Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, ich danke auch. Bis dahin. Tschüss.
Uwe Scheele, Chefredakteur von Suhrdeutsche Ausgabe. Und gleich geht's weiter mit meinem heutigen Studiogast Karl Schröbler.
Wieder mal steh im Regen, doch du bist nicht da. Alles gut, wenn du bei mir bist. Lass uns vergessen, was war.
Ey, weißt du noch, als du meintest, dass wir beide für immer zu zweit sind? Seh die Regentropfen an der Scheibe, bei unserem Lieblingssong, denk an die Zeit, ja. Ich rauch die 10. Kippe auf, fühlt sich an wie im Traum. Das Licht so blurry und ich irgendwie drauf. Es ist nicht mehr das Gleiche, bin mit meinen Jungs doch irgendwie alleine. Ey, lass wie damals an der Bahnstation einschlafen und danach zusammen heimfahren.
Fuck, ich kann wieder nicht kennen, dass mehr Leute zu mir nicht kennt. Guck auf den Boden und schau zu, wie dein Spiegelbild verschwindet. Vielleicht belüge ich mich selbst, wenn ich dir.
Ich lieber send ich die Nachricht nicht ab. Am Handy Tage verbracht. Hals in der Lunge und Display gesplittert. Kopf in den Wolken, doch in mir Gewitter. Tattoo auf meinem Bauch, Neon Signs zieh vorbei. Wieder mal hoff ich, der Moment bleibt. Und ich weiß, vor dem Sex kommt der Streit. Und deshalb lieb ich es, wenn du schreist.
Wieder mal steh im Regen, doch du bist nicht da. Alles gut, wenn du bei mir bist. Lass uns vergessen, was war. Fuck, ich kann wieder nicht kennen, dass Mella zu mir nicht kennt. Guck auf den Boden und schau zu, wie dein Spiegelbild verschwindet. Vielleicht belüge ich mich selbst, wenn ich dir nochmal schreib. Obwohl du tausendmal sagst, du hast keine Zeit wieder mal.
Vanessa Mai, Art Melatonin. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mein heutiger Gast im Studio ist aufgewachsen in Dresden, Nürnberg und Fürth. Nach Schule sowie Lehre als Heizungsmonteur und Ausbildung zum Heizungstechniker studierte er, wurde Ingenieur, bereiste die Welt und schrieb Bücher für junge Menschen, um ihnen bei der Berufsfindung zu helfen. Irgendwann hat er Marbella entdeckt und dort auch seine Leidenschaft für den Flamenco ausgelebt. Nochmals hallo und herzlich willkommen, Karl Schröbler.
Vielen Dank, schönen guten Tag.
Herr Schröbler, die Vorstellung gerade eben war die Kurzversion. Ne? Lassen Sie uns jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Sie scheinen hier als Kind schon ganz gut rumgekommen zu sein.
Ja, eigentlich ist es eine ganz normale deutsche Geschichte der Flüchtlinge. Seinerzeit aus der DDR. Meine Eltern sind 58 geflüchtet. Das ist 3 Jahre vor dem Bau der Mauer. Die Mauer ist 61 gebaut worden. Und so sind wir wie viele, viele, viele andere auch einfach in den Westen rüber. Und seinerzeit war das ja noch leicht möglich. Meine Eltern hatten einen Freund, der hat uns nach Berlin gefahren. Und in Berlin sind wir einfach in die U-Bahn eingestiegen und im Westen wieder ausgestiegen. Mhm. So ging das. Und dann wurden wir alle ausgeflogen dahin, wo wir Beziehungen hatten oder wo wir hin wollten. Dann war man ja dann im Westdeutschland und dann begann ein neues Leben. Und für mich begann das neue Leben in Nürnberg und in Fürth. Mhm. Sehr schöne Zeit übrigens.
Ja, also eine schöne Kindheit gehabt, ne? Sehr behütet, ne, oder?
Ja, natürlich.
Mhm. Sie sind Jahrgang 1947, ne? Wie war das damals, wenn man dann mit der Schule fertig war, ne, und überlegen musste, wie es weitergehen soll?
Ja, das ist immer so. Wissen Sie, nach der Schule beginnt die große Freiheit. Man hat zum ersten Mal die Möglichkeit zu entscheiden, was man denn machen möchte. Man ist nicht mehr an einen Stundenplan gebunden und manchmal auch schon nicht mehr an die Eltern. Man steht auf eigenen Füßen. Also dann beginnt nach der Schule die erste große, wichtige Entscheidung im Leben. Mhm. Und darüber habe ich ja dann Jahre, Jahre später auch das Buch geschrieben, Mein Traumberuf.
Da kommen wir noch dazu. Ne? Wir noch aber dazu. Haben die Eltern da auch ein Wörtchen mitgeredet damals noch, was der kleine Karl denn so machen soll?
Wissen Sie, das soziale Umfeld und hier in erster Linie die Eltern spielen einen erheblichen Einfluss auf die spätere Berufswahl ihrer Kinder. Mhm. Das beginnt, wenn man so möchte, schon im Mutterleib. Welche Musik wird da gehört in diesem Haushalt? Wo geht man hin? Wo macht man seinen Urlaub? In Italien, in Frankreich, in Spanien? Hat man internationale Freunde? All das färbt natürlich auf die Menschen ab. Und so ist man, wenn man dann vor der Wahl steht, beeinflusst. Jeder von uns ist beeinflusst. Mhm. Und es geht eben dann für eine erfolgreiche Studien- und Berufsfindung darum, sich nicht beeinflussen zu lassen, sondern das zu finden, wo seine Stärken sind. Mhm. Und das ist Kunst.
Mhm. Aber Heizungsmonteur klingt jetzt erstmal nicht so spannend, ne? Warum haben Sie sich dennoch dann für diesen oder für die Ausbildung zu diesem Beruf entschieden?
Es war ein Klassiker. Wissen Sie, in Nürnberg und Fürth, gab es ja seinerzeit die Firma Grundig, Radio- und Fernsehmechaniker. Mhm. Und dann gab es die große, große Firma Quelle, also der Vorgänger von Amazon, wenn man so möchte. Mhm.
Und das waren die beiden großen Arbeitgeber.
Das waren die Riesenarbeitgeber und das hat mit unseren Talenten der jungen Menschen überhaupt nichts zu tun gehabt. Mhm. Die Mädchen gingen als Verkäuferin zu Quelle und die Jungs gingen als Radio- und Fernsehmechaniker zu Grundig.
Okay, so war es dann aber Ihnen, ne?
Ja, ich ging ja auch. Ich meine, als ich reinging zum Berufsberater, daran hat sich nichts geändert. Mhm. Dann fragte der mich, was möchten Sie denn werden oder möchtest du werden? Ich weiß gar nicht mehr genau, mit du oder sie. Mhm. Und dann sage ich voller Stolz, Radio- und Fernsehmechaniker. Mhm. Und da klappte bei denen schon alles rum. Da dachte ich, schon wieder so ein Vollidiot, okay, der sich nur von außen beeinflussen lässt. Mhm. Und eigentlich gar nicht weiß, worum es hier geht. Mhm. Und dann sagte er, ich habe einen Nachbarn, der ist Heizungsmonteur.
Mhm. Und verdient gutes Geld.
Und verdient gut. Okay. Das sagte dann meine Mutter. Also meine Mutter, Heizungsmonteure, sagte die, da konnte sie sich dran erinnern.
Ja, Heizungen waren immer gebraucht, im Winter, ne? Ja, will es jeder warm haben.
Und wir sind ja aus Dresden und meine Oma hatte offenbar mitten in Dresden, gleich am Postplatz, gleich am Zwinger, eine kleine Kaffeeklappe, also ein Café. Und da kamen am Wochenende, am Freitag nach der Arbeit oder am Samstag, wenn wir noch gearbeitet haben, diese Heizungsmonteure in diese Kaffeeklappe meiner Oma und tranken dann ihren Kaffee noch, bevor sie nach Hause fuhren zu ihren Familien und kauften die teuren Zigarren.
Ah, okay.
Und das hat meiner Mutter sehr imponiert.
Da wusste er was damit, ne, oder?
Und als der Köhler, also so hieß der Studienberater, müssen Sie sich mal vorstellen, wie ich den nach wie vor präsent habe, obwohl ich bei dem Mann vielleicht eine halbe Stunde im Büro saß. Mhm. Und als der Köhler Heizungsmonteur sagte, plärrte gleich meine Mutter, ja, die verdient gutes Geld. Und dann habe ich den Beruf gelernt und so war es eben auch. Und es war gar nicht mal so schlecht.
Okay, und Sie haben sich dann ja sogar noch mal weiterqualifiziert, ne? In Karlsruhe, dann zum Heizungstechniker, ne, oder?
Dann ging es eigentlich bis zur Universität steil hoch, ohne dass man so... Ich habe ja nur Volksschule, das darf man ja nicht vergessen. Ich habe ja kein Abitur. Mhm. Und dann war mir aber schon ziemlich klar, immer auf der Baustelle zu arbeiten, das ist vielleicht auch nicht der große Traum. Mir wäre es lieber, im Büro zu sitzen, das ist schön geheizt. Mhm. Und die Möglichkeit, die es gab für mich als Volksschüler, war, indem man auf die Technikerschule geht. Das hat man auch heute noch, die Möglichkeit.
Okay.
Man brauchte, wie das heute genau ist, weiß ich nicht, man brauchte 2 Jahre Praxis. Und dann konnte man auf die Technikerschule gehen und die waren 1,5 Jahre nach Karlsruhe. Es gab seinerzeit nur die eine für Heizung und Klimatechnik. Mhm. Und nach 1,5 Jahren war ich dann staatlich geprüfter Heizung und Klimatechniker.
Okay, das ist ja schon mal was.
War ein sehr gefragter Mann und hätte in jedem Büro anfangen können zu arbeiten. Das war alles wunderbar. Mhm. Aber ich habe mich seinerzeit auch wieder mal beeinflussen lassen von außen. Und bin dann auf die Ingenieurschule gegangen und nach Berlin. Und von der Ingenieurschule in Berlin bin ich dann gleich an die Universität in Berlin und habe dort meinen Diplom-Ingenieur gemacht. Denn als ich an der Ingenieurschule war, wurden die Ingenieurschulen zu Fachhochschulen. Mhm. Und mit diesem einen Fachhochschulabschluss hatte man dann die allgemeine Hochschulreife, die ich habe. Aber das ist also...
Okay, aber gab es irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt jemanden, der gesagt hat, du Karl, du bist eigentlich geeignet für ein Studium, ne? Und hat Ihnen dann auch das Studienfach dann empfohlen, oder?
Also es gab 2 ganz entscheidende Leute. Einmal mein Freund Anton, mit dem ich heute noch in Verbindung stehe, der ist auch Diplom-Ingenieur. Mhm. Und der hatte nicht wie ich auf dem Bau gearbeitet, sondern der hatte als technischer Zeichner bei einer großen Firma gearbeitet, Firma Sulzer aus der Schweiz. Und da war es gang und gäbe, dass die Ingenieure, die Schreibtische der Ingenieure am Fenster waren. Die hatten die besten Plätze. Mhm. Dann in der mittleren Reihe waren die Techniker und ganz innen drin, wo es ein bisschen schattig wird, waren die technischen Zeichner.
Okay.
Und er wusste eben, wie das Leben im Büro ausgeht. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, ich will unbedingt am Fenster sitzen und nicht mittendrin, und hat auf mich eingeredet wie ein Verrückter. Mhm. Über Monate, weil er wollte auch nicht alleine nach Berlin gehen, er wollte jemanden dabei haben. Und er hat es dann wirklich geschafft, dass ich gesagt habe, okay, gehen wir nach Berlin, machen wir unseren Ingenieur.
Mhm. Genau, und als Sie dann den Dippel Ing dann in der Tasche hatten, ne, haben Sie sich dann unter anderem mit Verfahrenstechnik und mit Altbaumodernisierung in Berlin beschäftigt, ne?
Ja, das war, wissen Sie, ich habe ja quasi in meiner Studienzeit nur Heizung und Klimatechnik studiert. Mhm. Also von der Praxis da in die Technikerschule, sodass ich, als ich an die Ingenieurschule ging, da musste ich eigentlich gar nichts mehr machen. Mhm. Da wusste ich schon, wie der Hase läuft, und wollte ja auch nur den Titel haben und habe mich da so durchgeschlängelt, vielleicht ist das das falsche Wort, und habe die Zeit genutzt, war ein Trimester in Oxford und war ein Trimester in Cambridge, sodass ich am Ende, und dann war ich noch mal anderthalb Jahre in Frankreich, alles während der Ingenieurschulzeit.
Okay.
Und als ich dann Ingenieur war, konnte ich also sowohl in Frankreich als auch in England arbeiten. Ich habe mich
Weil Sie auch die Sprachen dann gelernt haben, ne?
Eben, ich konnte die Sprachen, und ich hatte mich allerdings dann für nochmal ein weiteres Studium entschieden an der Uni, aber wieder der gleiche Fachbereich, wieder Heizung, Klima. Und ich sage, ich kann ja nämlich 10 Jahre das Gleiche studieren, und habe eben dann zur gleichen Zeit an der Fachhochschule begonnen mit meinem Architekturstudium. Mhm. Ich habe also an der Uni war ich immatrikuliert für Diplom-Ingenieur, und an der Fachhochschule war ich immatrikuliert.
Also, Sie sind auch Architekt, ne?
Ja,
oder?
Genau. Mhm,
genau.
Und das war dann so mein Werdegang, und da wurde ich in der Zwischenzeit 28.
Ja, und heute ist es ja so, dass viele junge Menschen dann, wenn sie mit dem Studium fertig sind, ne, erstmal ordentlich Geld verdienen wollen. Ne? Sie aber haben dann mit 31 Jahren den ersten Versuch einer ersten Weltreise unternommen. Ne? Wie kam es denn dazu?
Ja, der Traum einer Weltreise, der war immer schon bei mir drin, und da hatte ich dann mit 31 das erste Mal, wie Sie schon richtig sagen, den Versuch unternommen, eine Weltreise zu starten. Mir war immer klar, ich mache eine Weltreise, die wirklich länger dauert, also 3-5 Jahre war immer so mein Ziel. Das hat dann nicht geklappt, und dann habe ich da noch ein bisschen warten müssen. Mhm. Aber mit 35 hat es dann geklappt, und dann bin ich aufgebrochen und bin 5 Jahre um die Welt gereist. Und das war natürlich eine tolle Zeit, wenn man zwischen 35 und 40, also in der Blütezeit eines Menschen, wo man ja gesund ist und Kraft hat und aufnahmefähig ist, wenn man in dieser Zeit um die Welt reist, anstatt mit 70 um die Welt zu reisen. Ist immer noch schön, aber es ist eine ganz andere Reise.
Darf man fragen, wie konnten Sie das finanzieren? Haben Sie im Lotto gewonnen?
Nee, ich habe nicht im Lotto gewonnen. Ich war ja in der Altbaumodernisierung. Ich hatte dann auch eine Eigentumswohnung.
Okay.
Und die habe ich dann schlichtweg verkauft. Und dann hatte ich das Geld. Das war kein
Problem. Und wie sah dann die Planung und die Route aus dann? Wo ging es los?
Die war eigentlich immer klar. Ich habe mir pro Jahr 2 Orte rausgesucht, wo ich länger bleiben wollte. Das heißt, da wollte ich mir eine Wohnung nehmen.
Also nicht nur als Tourist dann sein, sondern da auch richtig leben, ne? Und richtig, das ganze Lebensgefühl aufnehmen. Ne?
Richtig, das Lebensgefühl, richtig reinkommen in die Gesellschaft. Wie tickt die Gesellschaft? Mhm. Und deswegen war es natürlich immer die Hauptstädte, wo ich war. Im ersten Jahr war ich noch in Europa. Da war ich in Cannes und in Venedig, in Italien.
Venedig, ne?
Venedig, ja. Nee, in Florenz.
In Florenz.
Und da hatte ich auch dann nochmal das Italienisch ein bisschen gelernt. Das war das erste Jahr. Und das zweite Jahr, das hatte ich die 2 großen Ziele, einmal in Indien zu leben, ein halbes Jahr, und dann ein halbes Jahr in Singapur.
Wow.
Das war das. Und alle Länder, so zwischendrin fast alle Länder, habe ich natürlich, um vom einen zum anderen zu kommen, durchreist. Mhm. Und das zweite Asienjahr, das war dann die erste Hälfte, war Hongkong. Da hatte ich eine schöne Wohnung in Hongkong Island.
Ja, als Hongkong noch britische Kolonie war wahrscheinlich.
Da war noch
britische
Kolonie, da war alles westlich sozusagen, ja. Da herrschte noch Recht und Ordnung.
Ja.
Und die zweite Etappe dieses zweiten Asienjahres war dann Tokio. Mhm. Und dann kam dann das das vierte Jahr, das war dann Australien, Neuseeland reserviert.
Okay.
Und das fünfte und letzte Jahr, da wollte ich eigentlich schon gar nicht mehr. Da hatte ich schon so viel gereist, dachte, Mensch, ich habe jetzt wirklich die Nase voll. Mhm. Und habe gedacht, alles egal, der Plan muss erfüllt werden. Mhm. Und bin dann nach Südamerika. Okay. Und habe dort in Buenos Aires meine Wohnung gehabt.
Argentinien. Und da haben Sie Tango gelernt, oder?
Nee, eigentlich überhaupt nicht.
Nee.
Da war Tango noch weit weg. Ich war einmal an der Abendveranstaltung im Tango mit meiner Freundin dort.
Mhm.
Aber ich selbst das auszuüben, das, nee. Und der zweite und der letzte Aufenthalt meiner fünfjährigen Reise, der war dann in Mexico Ciudad, also in Mexico City.
Mhm.
Und damit waren die 5 Jahre rum und danach habe ich mich nochmal hingesetzt, mhm, und habe 4 Jahre an diesem Buch über meine Weltreise geschrieben, My Trip in 5 Years Around the World. Mhm.
Wo haben Sie das geschrieben? In Deutschland dann? Oder?
Ja, das hatte ich angefangen, fälschlicherweise in Cannes, da lebte ich in Frankreich. Also nach der Weltreise bin ich nach Cannes gegangen und habe in Cannes gelebt, weil ich Französisch ja sprach, das war kein Problem. Und da kam der Krauterwelsch, also ich als Deutscher, der tagsüber Französisch spricht und abends ein Buch in Englisch schreiben wollte. Das ging überhaupt nicht.
Und in Deutsch gedacht hat wahrscheinlich, ne? Weiterhin.
Genau, also es ging überhaupt nicht. Und meine Lektorin, die ich seinerzeit hatte, die hatte dann völlig richtig gesagt, den Mist, den du hier zusammenschreibst, den werde ich nicht mehr korrigieren. Also such dir eine andere Lektorin. Und ich habe mir keine andere Lektorin gesucht, sondern ich habe mir ein anderes Land gesucht und bin dann nach Amerika.
Ah, okay.
Und habe dann in Amerika das Buch zu Ende geschrieben und von dort mit dem fertig geschriebenen Buch und dem Buch in der Hand kam ich dann auch nach Marbella.
Ja, aber also, Amerikaner, also Sie meinen USA wahrscheinlich, die
Vereinigten Staaten von Amerika.
Weil ich habe da nämlich gelesen in Ihrer Biografie, ne, denn, dass Sie da auch als Privatpilot gearbeitet haben. Ne? Wo haben Sie denn in der Zwischenzeit das Fliegen gelernt?
Ja, das kann ich auch sagen. Und das war, als ich in Singapur war, das war ja noch ganz am Anfang meiner Weltreise, dann dachte ich mir, Mensch, so ein Typ, der die ganze Welt kennt, der müsste eigentlich auch fähig sein, ein Flugzeug zu fliegen, so, obwohl ich überhaupt keine Verbindung habe zur Aviation. Und da war ein Freund dort, das war ein Australier, der war auch Diplom-Ingenieur und wir kamen da ins Gespräch im Club. In diesen englischen Kolonien ist man immer in Clubs, das war der Tanglin Club,
okay,
in Singapur. Und der sagte, ja, ich sage, du, ich würde gerne so einen Pilotenschein machen. Und da hatte ich gedacht, ich gehe mal ein halbes Jahr nach Australien und ein halbes Jahr nach Neuseeland und dann mache ich meinen Pilotenschein. Er sagte, ja, pass mal auf, soll ich dir 20% der Kosten einsparen? Und ich sage, 20% der Kosten? Wie, bitte, kannst du gerne machen. Und dann sagte er, mach doch deinen Pilotenschein in Neuseeland und dann geh nach Australien, denn der Neuseeland-Dollar ist 20% billiger als der Australien-Dollar. Das war wunderbar und so war es dann auch. Danach kam ja erst noch das zweite Asienjahr, wie gesagt, in Hongkong und in Tokio. Und dann bin ich anstatt nach Sydney gleich nach Auckland geflogen und habe dort meinen Pilotenschein gemacht, innerhalb von 9 Wochen.
Und was waren das für Maschinen, mit denen Sie darum gedüst sind?
Einmotorige. Das waren einmotorige Maschinen.
Okay.
Und damit hatte ich den Pilotenschein in der Tasche.
Und wen haben Sie da transportiert dann in diesen Maschinen?
Ja, das war ja alles privat noch. Und das war ja alles ganz gut und schön, aber man muss als Privatpilot aller 2 Jahre seinen Medical Test machen, seinen medizinischen Test.
Okay.
Und um den machen zu können, hätte ich, der dauert eine halbe Stunde oder maximal eine Stunde, hätte ich nach Neuseeland gemusst. Das war natürlich äußerst unglücklich. Und als ich nach meiner Weltreise erstmal 2 Jahre in Amerika lebte, da hatte ich das Buch noch nicht geschrieben, da habe ich den amerikanischen Pilotenschein gemacht und deswegen bin ich die meiste Zeit überhaupt in Amerika rumgeflogen. Ich kenne Amerika von Key West, das ist ganz unten, bis oben Anchorage, Alaska, bin ich kreuz und quer geflogen und habe da fast 1000 Flugstunden aus Pilot and Command. Ich bin auch New York angeflogen, ich bin Chicago angeflogen, also auch die großen Flughäfen. Und das war die Reise.
Ja, und wie es nach der Fliegerei weiterging, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Musik.
Sehr gerne.
Auch wenn ich den Schmerz jetzt spür, geht er irgendwann vorbei. Und wenn es 100 Jahre dauert, vielleicht braucht es seine Zeit. Es ist nicht leicht, dich zu vergessen. Wer weiß, Vielleicht ist es so am besten. Bitte sag mir nur, wie lange es braucht, bis das allerletzte Bild verstaubt. Es ist nicht leicht, doch ich weiß, auch wenn ich den Schmerz jetzt spür, geht er irgendwann vorbei. Und wenn es 100 Jahre dauert, vielleicht braucht es eine Zeit. Doch ich weiß, dass ich irgendwann über alles lachen kann. Auch wenn ich den Schmerz jetzt spür, geht er irgendwann vorbei. Vorbei. Vorbei, vorbei, vorbei. Vorbei, er geht vorbei. Ich hab gelernt, seitdem du weg bist. Es tut nur weh, wenn etwas echt ist. Immer wenn ich graue Wolken seh, fängt der Himmel wieder an zu weinen. Ich weiß zwar nicht, wie es mir morgen geht, aber die Sonne wird schon wieder scheinen. Ich weiß, wir haben alles versucht, doch am Ende wird alles gut. Auch wenn ich den Schmerz jetzt spür, geht er irgendwann vorbei. Und wenn es 100 Jahre dauert, vielleicht braucht es seine Zeit. Auch wenn ich den Schmerz jetzt spür, geht er irgendwann vorbei. Und wenn es 100 Jahre dauert, vielleicht braucht es seine Zeit. Doch ich weiß, dass ich irgendwann spür, geht er irgendwann vorbei, 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 er geht vorbei, 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 er geht vorbei.
Pietro Lombardi, vorbei. Vorbei ist das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella noch lange nicht. Mein Studiogast Karl Schröbler ist weit gereist, ist geflogen, hat gearbeitet und hat daraus ein Buch gemacht und dann auch noch ein zweites Buch nachgelegt. Die Geschichte der Neuzeit 1492 bis 2002 heißt es. Was steht denn da drin?
Ja, da steht die Weltgeschichte drin, ganz einfach.
Hatte ich mir fast gedacht, ja genau. Aber dann auf Ihre Art dann beschrieben? Oder
ja, natürlich. Ich hatte während meiner Weltreise natürlich immer auch gelesen über die Geschichte der einzelnen Länder. Ich wollte ja wissen, warum ticken die dort so? Und wenn man die Geschichte nicht kennt, kann man auch nicht verstehen, wie die Gegenwart zu interpretieren ist. Das geht übrigens bis heute. Wer die Geschichte Russlands nicht kennt, kann auch nicht begreifen oder kann auch nicht interpretieren, warum das jetzt so weit gekommen ist. Mhm. Aber das beiderseite. Das heißt, mein Interesse für die Geschichte war immer schon da.
Mhm. Und Sie haben mir ja im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie sogar in Russland unterwegs waren, ne? Und auch die Ukraine, glaube ich, ganz gut kennen. Ne? Ja,
die Ukraine kenne ich nicht, aber als ich in Japan lebte und dann war die Japan dieses Jahr zu Ende, wollte ich zu Weihnachten wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Und da bin ich aber nicht geflogen, sondern habe von Japan aus das Schiff genommen, rüber nach Nachotka, das ist in Russland. Mhm. Und von da steigt man dann ein in die Transsibirische, in die Eisenbahn, die längste Eisenbahn der Welt. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nur um mal eine Idee zu geben, das ist New York, Los Angeles, Los Angeles, New York und nochmal von New York bis in die Midlands rein. Mhm. Es ist endlos. Mhm. Und da bin ich dann von Nachotka bis nach Moskau mit Hals unterwegs in Khabarovsk und in Irkutsk. Und dann in Moskau habe ich eine Woche Aufenthalt gehabt und bin dann weiter nach Leningrad, hieß das noch, heute St. Petersburg. Und von Leningrad aus bin ich dann nochmal in Zug eingestiegen und bin nach Helsinki gefahren. Also ich habe quasi dieses riesige Land, das größte Land der Welt, Russland, vom ganz Osten, vom Asiatischen bis in den westlichsten Raum, mit dem Zug durchfahren.
Ja, schade, dass die Russen immer so viel Pech haben mit ihren Führern. Ne?
Ganz also, schlimm. Ja. Mhm. Es ist ein Volk, was leidet. Und wenn ich nur die Zahlen aus dem Zweiten Weltkrieg sehe, die Russen haben 21 Millionen Todesopfer zu beklagen. Mhm. Also um das mal zum Vergleich zu geben, Wir ungefähr 7 Millionen, das reicht ja auch schon aus. Aber die hatten 21, das ist völlig außerhalb jedes Normalen. Also der Mensch in Russland, der zählt doch leider sehr wenig.
Herr Schröbler, ich habe Sie vorher kurz unterbrochen. Ne? Sie hatten dann schon Marbella angesprochen, ne? Und mir erzählen wollen, wie Sie dann nach Marbella gekommen sind. Bei all diesen Reisen und bei all diesen Stationen, wann kam dann Marbella ins Spiel?
Ja, Marbella kam ins Spiel, als ich das Buch über die Weltreise in Amerika zu Ende geschrieben habe. Mhm. Da hatte ich auch mal 2 Jahre dort dran gearbeitet, an diesem Buch. Vorher die 2 Jahre oder 3 Jahre in Frankreich. Und da wollte ich dann auch wieder zurück, das war nach Europa. Und da kam die Idee, wohin, nach Deutschland kenne ich, bin ja Deutscher. Mein Bruder lebt in Italien, also das kenne ich auch sehr gut. Und in Frankreich habe ich selbst 5 Jahre gelebt, ich habe dort ein bisschen studiert, ein bisschen, 1,5 Jahre. Und was eigentlich so übrig blieb, weil mir auch Südamerika so gut gefallen hat, war Spanien. Und ohne, dass ich jemals in Spanien war, hatte ich mir eben...
Hatten irgendwie schon mal von Marbella gehört?
Oder das ist hier schön sein soll. Wenig. Es gab auch seinerzeit noch nicht viele Informationen. Ich glaube, noch Plaza des Naranjos mal als Bild gesehen. Dachte mir, naja, ist ja egal. Aber was ich wusste, dass es so ein Schickimicki-Laden da hier so ist. Das ist so nichts Natürliches. Und das liebe ich heiß und innig. Also ich habe genossen, als ich in Hongkong lebte, diese Riesenstadt auf kleinsten Raum. Und ich habe während der 4 Jahre in den Vereinigten Staaten, 2x2 Jahre, 1 Jahr in Las Vegas gelebt. Also in der
künstlichsten
Stadt der Welt, Las Vegas. Und mir liegen solche künstlichen Städte. Und deswegen habe ich seinerzeit mir Marbella rausgesucht. Und als ich hier einfuhr, vor 27 Jahren.
Wie einfuhr, mit dem Auto oder
mit
was?
Mit dem Auto, habe ich mich gleich verliebt. Das ist kein kleines Dorf, das ist keine große Riesenstadt, sondern es ist alles überschaubar, es ist alles wunderbar. Also hier gefällt es mir vom ersten Moment an und da hatte ich die Idee, dass ich hier 2 Jahre erstmal bleibe und dann werden wir mal sehen, wie das Leben weitergeht.
Ja, das ist meistens so. Die meisten sagen, ich bleibe da mal ein Jahr oder ein paar Monate oder sowas, ne? Und dann bleiben sie für immer. Ne?
Sie haben recht.
Sie sind auch einer von denen. Ne?
Genau. Dazu.
Ich bin 2004 hierher gekommen nach Marbella, ne? Und da bin ich dann auch, dann glaube ich, ein paar Monate später dann auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie dann auch bei einer Zeitung, wo ich gearbeitet habe, dann ein- und ausgegangen sind, ne? Und auch Ihr drittes Buch dann beworben haben, ne? 14-24-Jahre.com. Studien und Berufswahl leicht gemacht, das dann bis zur 5. Auflage dann mit einem anderen Titel auf den Markt kam, Mein Traumberuf, Studien und Berufsfindung, Bewerbung und Vorstellung.
Das war mein
großes Ziel. Korrekt, oder?
Ja. Also nachdem ich hier ankam, wenn wir nur bei den Büchern bleiben, das erste Buch, was ich hier geschrieben habe in Marbella, war die Geschichte der Neuzeit und dann das zweite und das hat mich dann wirklich Jahre beschäftigt, ist das Buch der Studien und Berufsfindung. Das ist in der Zwischenzeit in der 5. Auflage, das ist auch die letzte Auflage, leider gibt es das auch nicht mehr unbedingt im Handel.
Secondhand, aber immer noch erhältlich. Ne?
In Amazon ist es ganz sicherlich als gebraucht noch erhältlich, das ist kein Problem. Und zu diesem Thema habe ich weit über 600 Vorträge gehalten in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Und zwar von Bildungsmessen oder in Schulen, an den Universitäten. Oder
Berufsinformationszentren, ne?
Informationszentren, genau. Die BITS, die Berufsinformationszentrum, bis auch in den Jugendstrafanstalten. Ich habe also auch vor Gefangenen in Jugendstrafanstalten gesprochen über das Thema, wie finde ich heraus, was zu mir passt.
Und haben Sie da Ihre Erfahrungen weitergegeben in dem Buch?
Ja, das braucht man. Also ich habe ja noch vor allen Dingen so nochmal nachgeforscht über 2 Jahre, bevor ich das Buch überhaupt, es dauert jetzt über 2 Jahre, bevor ich die erste Ausgabe fertig hatte. Und da hat man sich natürlich mit allen möglichen Sachen beschäftigt und nicht nur mit der eigenen Nase.
Was ist die Kernaussage des Buchs? Ne? Alles ist möglich, wenn man nur will? Oder Studienabbruch oder Wechsel, es ist kein Beinbruch? Oder ja, welche Message wollen Sie vermitteln?
Ja, erstmal eine positive Message. Dass wenn man aus der Schule kommt, also völlig egal, ob das Abitur oder Hauptschule ist oder Hilfsschule, es beginnt die große Freiheit. Man hat zum allerersten Mal die Möglichkeit, aus den über 300 Berufen, anerkannten Berufen, und aus über den weit über 10.000 Studienmöglichkeiten das herauszusuchen, was wirklich zu einem passt. Das ist eine wunderbare Öffnung des Lebens. Man ist wie im Schlafenland, man kann raussuchen. Die Problematik ist leider Gottes, dass wie finde ich das, was zu mir passt. Und das habe ich dann aufgezeigt.
Okay, und jetzt sind wir hier im Radio. Ja, wie ist der heiße Tipp von Ihnen?
Der heiße Tipp ist letzten Endes wie immer einfach. Man muss sich die Frage stellen, wofür würde ich gern aufstehen, wenn früh mein Wecker klingelt? Mhm. Das ist eine sehr einfache Frage, aber sehr kompliziert zu verantworten. Mhm. Wie finde ich heraus, was zu mir passt? Und da habe ich zwei Wege angezeigt. Man muss das Umfeld, was einen ja beeinflusst hat, wir hatten darüber schon kurz gesprochen, wie kann ich das Umfeld zu meinem Vorteil nutzen? Mhm. Das ist das eine große Thema meines Buches. Und das andere Thema ist, wie finde ich heraus, was wirklich zu mir passt? Wofür würde ich gern aufstehen, um das nochmal zu sagen, wofür würde ich gern aufstehen, wenn früh der Wecker klingelt?
Also anders gefragt, soll ich eher das machen, wofür ich wirklich brenne? Oder soll ich auch das machen, wo man weiß, da kann ich dann wirklich auch in der Zukunft auch Geld verdienen und meinen Lebensunterhalt bestreiten?
Wenn Sie für etwas brennen, können Sie immer Ihren Lebensunterhalt erscheinen. Wenn Sie für etwas brennen, wir haben sie eine riesige Nachfrage, ob das ein Schuster ist oder ob das ein Tapezierer ist oder ein Fliesenleger. Wenn Sie darauf brennen, brauchen Sie sich um Ihre wirtschaftliche Zukunft überhaupt keine Gedanken zu machen.
Aber sind die Zeiten für diese wichtigen Entscheidungen oder vielleicht die wichtigste Entscheidung des Lebens nicht ein bisschen schwieriger geworden? Wie man seit heute weiß, leben wir ja in sehr, sehr unsicheren Zeiten.
Die Zeit war noch nie so gut wie heute. Wir haben den demografischen Wandel, wir haben keinen Nachwuchs, jeder schreit nach Nachwuchs. Und wenn der Nachwuchs dann wirklich reinpasst in unseren Laden, wunderbar. Also die Türen standen noch niemals so weit offen wie heute. Wir befinden uns im Schlafenland. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Daran hat sich nichts geändert und daran wird sich in Zukunft erst recht nichts ändern.
Ja, das ist ja schön, dass es noch Menschen wie Karl Schröbler gibt, die wirklich Optimismus verbreiten, ne? Und nicht alles schwarz sehen. Ne? Weil wie gesagt, im Moment hat man so in der letzten Zeit ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, ist alles irgendwie so negativ, ne? diese negative Stimmung, oder?
Ja, es widerspricht völlig den Tatsachen. Wenn Sie auf die demografische Entwicklung schauen und nicht nur unsere, wenn Sie auf die demografische Entwicklung in Europa schauen, wir haben keinen Nachwuchs. Also das ist jetzt übertrieben, wir haben zu wenig Nachwuchs. Mhm. Wir haben noch niemals auf eine neue Generation so gewartet, wie wir jetzt drauf warten. Wir haben keine Leute.
Also wie gesagt, es gibt alle Möglichkeiten, ne? Das Berufsleben ist ein Markt der Möglichkeiten, ne? Könnte man das so sagen, oder?
Natürlich, und man muss sich eben die Möglichkeit raussuchen, wofür man brennt, wie Sie so schön sagen. Und das muss man rausfinden. Und wie gesagt, ich biete da diese zwei Wege an, da können wir gerne drauf eingehen, noch mal ein bisschen tiefer. Und dann soll da am Schluss eine Entscheidung sein, die einigermaßen reinpasst. Es muss keine Punktlandung sein, hier hilft uns Goethe. Und Goethe sagt, ungefähr richtig ist besser als total falsch. Und die abbrechen, die haben sich total falsch entschieden.
Ein gutes Zitat. Herr Schröbler, wir reden gleich weiter. Zwischendurch machen wir ein paar Veranstaltungstipps für die kommenden Tage, würde ich sagen. Los geht's mit Kino. Der Film El Profesor de Persa von Vadim Perelman wird heute Abend um 20 Uhr im Instituto Rio Verde in Marbella aufgeführt. Der Eintritt kostet 3 €. Morgen Abend zur gleichen Zeit ist der Streifen dann nochmal im Centro Municipal de Musica in San Pedro Alcántara zu sehen. Die Zarzuela El Barbero de Sevilla, der Barbier von Sevilla, wird am Freitagabend im Centro de Artes Escénicas La Alcolera in El Ingenio San Pedro aufgeführt. Eintrittskarten zum Preis von 8 und 10 € oder mit Ermäßigung gibt es unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902-646-289 oder am Kassenschalter. Bezahlung nur mit Kreditkarte. Karneval wird hierzulande ebenfalls gefeiert. Bis jetzt gab es noch keine Absagen. Er beginnt am Freitagabend von 16 bis 20 Uhr mit Kinderanimation auf dem Boulevard in San Pedro, einem Kostümfest für Erwachsene zur gleichen Zeit am Samstag. Im Amphitheater des Boulevard treten außerdem am Sonntag von 16 bis 20 Uhr 4 Karnevalsgruppen aus San Pedro und Cadiz auf. Im Teatro Ciudad de Marbella geht es auch närrisch zu. Am Samstagabend um 21 Uhr beginnt die Auftaktsitzung mit Auftritten von Karnevalsgruppen. Karten dafür gibt es noch bis heute Abend um 20 Uhr kostenlos am Kassenschalter des Theaters. Auch Kinder kommen in Marbella zur Karnevalszeit nicht zu kurz. Auf dem Boulevard Pablo Reyes in Las Albarizas gibt es am Sonntag, 27. Februar, Animation, lustige Umzüge und Hüpfburgen ebenfalls. Am Sonntag ab 12 Uhr Fasching für Groß und Klein auf der Plaza Pueblo Platero vor dem Bezirksrathaus in Las Chapas. Abermals auf dem Boulevard Pablo Reyes in Marbella warten am Montag, 28. Februar, ab 13 Uhr Karnevalsgruppen auf die Erwachsenenbesucher. Dazu gibt es Chorizo und Muscheln. Dann haben wir noch das Spezialprogramm zum Andalusientag am Montag, 28. Februar. Nach dem Hissen der andalusischen Fahne um 11 Uhr am Balkon des Bezirksrathauses treten auf dem Paseo de las Palmeras mehrere Musikgruppen auf. Um 13 Uhr der Chor Son y Sal, um 14 Uhr Tributo Medina Azahara, um 16.30 Uhr Hermanos Reyes und um 18.30 Uhr Juan de Lola. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Besuchstipp für Sie. Der Nachbau der Galeone Andalucía liegt noch bis Montag im Hafen von Porto Banús und kann täglich von 10 bis 19 Uhr besichtigt werden. Karten zum Preis von 4 und 7 Euro gibt es direkt am Schiff oder online auf www.velaquadra.es. Herr Schröbler, in Ihrer Vita sticht die Leidenschaft für den Tanz raus. Sie waren und sind Flamenco-Tänzer. Wie kommt man denn als Deutscher zu diesem doch sehr speziellen und gar nicht so einfachen Tanz?
Völlig durch die Hintertür. Als ich ankam hier im Oktober vor 27 Jahren, habe ich einige Wochen später zur Weihnachtszeit gesehen, dass die Andalusier tanzen, und zwar mit großer Leidenschaft. Und ich dachte mir, ja, die sind ja gut drauf, das hört sich gut an. Und zu Silvester habe ich das Gleiche gesehen, dass die da was tanzen, umarmt man sich gar nicht, sondern man hat Abstand. Und das geht auch mit absoluter großer Leidenschaft von Stücken. Und dann fragte ich, wie heißt denn der Tanz, den Sie hier tanzen?
Sevillana
ist genau, das wahrscheinlich. Ne? Genau, und das war dann Sevillana. Und dann war mir klar, wenn ich Sevillana tanzen könnte, dann wäre ich mitten im Herzen dieser Gesellschaft drin. Dann würden viele Türen aufgehen. Und ich bin dann gleich die erste Woche im neuen Jahr hier ans Rathaus gegangen und habe gefragt, ob es denn so Flamenco, so Sevillana, Flamenco ist was anderes,
Kurse gibt.
Mhm. Die gab es auch und da habe ich angefangen gleich Anfang Januar. Und 9 Wochen später konnte ich den Sevillana tanzen und im Juni, dann wurde immer so aufgeführt, die einzelnen Klassen, stand ich schon als einziger Mann in einer ganzen Frauenklasse hier im Parque de la Constitución auf der Bühne und habe Sevillanas getanzt. Und das hat sich dann weiterentwickelt, sodass ich nach 5 Jahren wirklich ein eigenes, professionelles Flamenco-Programm aufgestellt hatte für mich. Also ich konnte eine Stunde vorführen, eine Stunde tanzen und habe das auch in Restaurants gemacht und in Bars hier in Marbella und Umgebung an der Küste, und zwar 3 Jahre lang. Und dann war auch diese Epoche der Flamenco, der mit Sevillana begonnen hat, zu Ende.
Aber haben das richtig genossen, ne?
Und ich habe sehr genossen.
Die Leute haben es, glaube ich, auch geliebt, was sie gemacht haben, oder?
Ich habe sehr genossen. Ich habe das Maximum rausgeholt aus mir. Ich war nie ein guter Tänzer.
Also haben früher auch nie zu Hause Walzer getanzt oder
was man sonst so tanzt? Ja, das schon. Also mein Vater war ein großer Tänzer und ich habe auch immer gerne getanzt. Aber ich war natürlich als Flamenco-Tänzer, also bestenfalls 3. Wahl. Aber das war egal, es war meine Show. Ich bin aufgetreten und ich habe für mich das maximal rausgeholt und bin dann, als ich 55 war, habe ich dann aufgehört.
Heute Abend gehen Sie auch schon wieder tanzen, ne? Oder?
Heute Abend gehe ich wieder tanzen. Genau. Aber das ist eine andere Sache. Der hat mich jetzt ganz, ganz fest im Griff, der Tango. Und da freue ich mich schon heute Abend. Morgen Abend wird auch getanzt hier bei uns hier am Paseo Marítimo. In der Bodega del Mar. Und ja, und nächste Woche gehe ich zum Festival nach Alicante.
Wow.
Da freue ich mich schon wieder drauf. Da sieht man, man kennt sich ja zwischenzeitlich. Also ich bin jetzt ganz tief eingesunken in die Welt des Tangos.
Wow. Aha. Ist ja auch ein leidenschaftlicher Tanz, ne?
Ist auch ein leidenschaftlicher Tanz. Und
da braucht man auch die richtige Partnerin dazu, ne?
Man
oder?
Braucht zum Tanzen überhaupt die richtige Partnerin und für den Tango natürlich auch. Aber wenn man die hat, dann begibt man sich in eine ganz andere Welt und das ist wunderbar.
Wir könnten noch stundenlang weitersprechen, Karl Schröbler, ne? Aber wir sind leider schon am Ende der Sendung angekommen. Ne? Also ging viel zu schnell vorbei, aber wie gesagt, hat viel Spaß gemacht mit Ihnen. Bedanke mich ganz herzlich für den Besuch und ja, Sie müssen einfach mal wiederkommen, ne? Und dann nochmal ein bisschen ein paar andere Details aus Ihrem Leben erzählen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche allen Deutschsprachigen einen schönen Tag.
Ja, zum guten Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Der von den Landwirten herbeigesehnte Regen wird nun doch aller Voraussicht kommen. Heute Abend sollen bereits die ersten Tropfen fallen oder sind schon gefallen, ne, wenn man hier aus dem Fenster rausschaut. Ne. Morgen gibt es dichte Wolken und am Samstag muss man definitiv mit Niederschlägen rechnen. Das alles bei Temperaturen zwischen 16 und 15 Grad. Auch am Sonntag und zum Wochenanfang bleibt es noch relativ frisch und die Sonne werden wir nur selten zu sehen bekommen. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Ich wünsche allen Hörern ein schönes, langes Wochenende mit dem andalusischen Regionalfeiertag am Montag, 28. Februar. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.
Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.